Ja, ich freue mich, hier sein zu können, obwohl es war etwas stressig. Und heute Nacht noch eben wegen dieser ganzen Thematik lange Dinge vorbereitet. Zunächst Frage vorweg, wie lange haben wir Zeit? Weil
wir haben keine Uhr hier.
Kalender, wir haben einen Kalender, ne? Peter, weil du im Gebet es erwähnt hast, dass das Wort eben immer weniger zu sagen hat, dadurch greife ich gleich etwas Aktuelles auf. Es war im Mai dieses Jahres in Seoul, Südkorea, ein großes Treffen mit Thomas Wank als Schlüsselfigur Global Consultation World Evangelization. Und was da aufgefallen ist, es war so eine Art weiterer Kongress von erst Lausanne und Manila. Und es gibt ja zwei weltweite evangelikale Organisationen. Das eine ist die schon ältere World Evangelical Fellowship. Und das andere ist das Lausanne Komitee jetzt für World Evangelization, das 1974 in Lausanne damals seinen Anfang nahm. Und für mich eigentlich von Anfang an eine so evangelikale Ökumene eigentlich schon vorschattete. Und dann war der Manila-Kongress und da waren immer noch gute Bibelarbeiten, obwohl da von charismatischer Seite versucht wurde, irgendwie das Ruder an sich zu reißen. Das hatte dann zu großen Irritationen und Unruhen und Spannungen geführt, als der Jack Hayford da von Kalifornien versuchte, die ganze Versammlung zu kippen. Da wäre fast dann der ganze Manila-Kongress gespalten worden. Da musste dann versucht werden, wieder Schadensbegrenzung, und wurde sich auch öffentlich entschuldigt und so weiter. Und jetzt bei diesem Kongress in Seoul von dieser Organisation AD 2000 and Beyond. Die geht zurück auf dieses Konzept von Thomas Wank. Das Jahr 2000 ist wie eine magische Zahl. Wir müssen es schaffen bis zum Jahr 2000, dass jeder Mensch das Evangelium erfährt. Also gute und auch hingegebene Wünsche und Vorstellungen, aber doch auch mit sehr viel, wie soll man jetzt sagen, mit sehr viel Naivität verbunden. Und jetzt, im Gegensatz zu den vorgehenden Kongressen, war auf diesem Treffen in Seoul von Thomas Wank und Leiter Louis Busch, war keine Bibelarbeiten mehr. Und er schreibt, Karl Albitz, der Grishona-Direktor, der von der Schweiz mit war und so ziemlich der Einzige aus dem nüchternen Lager war, es fiel auf die völlige Abwesenheit der europäischen Fraktion, außer die Engländer, die hatten so 50 noch da, und die Schweizer mit 35, so gut wie keine von Deutschland, 5 von Österreich und jede Menge dann aus der dritten Welt. Keine Bibelarbeiten mehr, sondern die Anbetung in typisch charismatischem Stil, Lobpreis, und dann ging es gleich zur Sache und dann eben diese Vision und Begeisterung. Und das war für mich doch schon kennzeichnend. Man kann generell beobachten, das Wort Gottes hat immer weniger zu sagen. Das Kennzeichen der frühen Kongresse war, das Wort Gottes stand wenigstens nach außen hin noch im Mittelpunkt, und es gab bei gewissen Seminaren noch ganz brillante Bibelarbeiten. Bei anderen lief schon etwas Komisches mit geistlicher Kriegführung, aber es war immer noch das Wort Gottes da. Aber jetzt wird es immer offensichtlicher, es dankt ab. Jetzt Folgendes. Wir befinden uns hier im Großen und Ganzen unter geistlich nicht verwöhnten Geschwistern. Die sind schon einiges gewohnt, einzustecken, wegzustecken. Ich glaube, ich brauche das hier nicht sonderlich betonen. Aber wenn man sich mit dieser nachrückenden Generation unterhält, dann merkt man zunächst, sie ist sehr stark emotional geprägt und die Bibelkenntnis ist bedrückend gering. Wie in Idea gemeldet wurde, der geistliche Grundwasserspiegel sinkt ständig und man kann beobachten einen zunehmenden Infantilismus, dass man sich vorkommt in einen Kindergarten, so sagte der Leiter der Bekenntnisbewegung in Deutschland, der Hans-Georg Meerwein. Und er sagt, das, wovor wir früher gewarnt haben, das finden wir heute schon beruhigend. So haben sich die Dinge verlagert. Und die Vorstellung, und das brauche ich ja hier nicht betonen, aber ich will es doch etwas aufgreifen, damit wir jetzt nicht nur Fakten haben, sondern auch etwas von der Schrift her das beleuchten, eingangs, obwohl es uns etwas Zeit stehen wird. Die Vorstellung, dass Gott zum Gericht die Geister losschicken kann, sozusagen dem Teufel lange Leine lässt, das ist bei den meisten dieser nachrückenden Generation nicht vorhanden. Sie haben dieses Bild des lieben Gottes, der mich bedingungslos die ganze Zeit beglückt und der nur für mein Wohlbefinden bestens sorgt, dass der mir mal zuwiderhandeln kann. Wie der Herr sagt in den Sendschreiben, ich habe wider dich oder ich will wider dich streiten, das ist im Großen und Ganzen nicht mehr da. Und jetzt wollte ich mit euch die Bibelstellen vom Alten Testament beginnen, aufzuschlagen, wo wir lesen, dass Gott tatsächlich das Gericht so vollstreckt, dass er die Geister losschickt. Wo finden wir das? Wir haben ja hier so gestandene Leute, obwohl ihr alle sitzt. Wo finden wir das erste Mal im Alten Testament? Wir kommen dann auch zum Neuen. Obwohl die Stelle ist nicht so bekannt. Ich werde euch da wahrscheinlich nicht so lange zappeln lassen. Ja, ihr seid schon schwer dran, aber es ist doch ein paar Jahrhunderte zu spät. Wir sind noch früher dran. Bitte? Ja, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Steht so nicht expressis verbis, aber wir könnten es doch im gesamtheilsgeschichtlichen Rahmen dann schon auch so deuten. Aber wir haben es das erste Mal schwarz auf weiß im Buch der Richter. Da haben wir das Gericht über Abimelech. Er hat ja seine 70 Halbbrüder umgebracht, der Sohn des Gideons. Und da lesen wir in Richter 9, Vers 23, jedenfalls nach Luther. Ich kann es leider nicht im Grundtext nachlesen. Sandte Richter 9,23, oder der Vers vorher, als nun Abimelech 3 Jahre über Israel geherrscht hatte, sandte Gott einen bösen Geist zwischen Abimelech und den Männern von Sichem, und die Männer von Sichem wurden Abimelech untreu, und er wird dann erschlagen, und da lesen wir dann in den vorletzten Vers desselben Kapitels, so vergalt Gott dem Abimelech das Böse, das er seinem Vater angetan hatte, als er seine 70 Brüder tötete. Gott sandte einen bösen Geist und vollzieht das Gericht. Dann habe ich schon gehört, also rein chronologisch kommt erst der König Saul, 1. Samuel. Da steht es auch ganz schwarz auf weiß, und zwar 1. Samuel 16, Vers 14. Wir sehen davon, es gibt keine Grauzone, im Prinzip spielt sich ja das vor unseren Augen auf anderer Ebene ab. 1. Samuel 16, Vers 14, der Geist des Herrn aber wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Ich würde das nicht jetzt so ein Thema ausschlachten unter Frischbekehrten. Und schon gar nicht, sage ich offen, bei Ungläubigen. Ein böser Geist vom Herrn, das kriegen ja viele Gläubige schwer auf die Reihe. Und ähnlich haben wir es dann in Kapitel 18. Wo wir dann lesen, Vers 10. Am anderen Tage kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei, wörtlich erweissagt in seinem Hause. Und dann ist diese merkwürdige Geschichte, dass Saul seine Leute hinter den David herschickt und die beginnen, über die kommt der Geist Gottes, sie weissagen, und dann schickt er Saul andere Leute aus, die weissagen wiederum, und zum Schluss geht er selber hinter David her und auch er beginnt zu weissagen und liegt dann nackt und verzückt den ganzen Tag, die ganze Nacht. Und das ist eine Stelle, die wird in Zusammenhang mit dem Toronto-Segen, auf den wir dann noch zu sprechen kommen, gerne zitiert. Man kann nur so viel sehen, dass es zu der Zeit war, wo Saul bereits verworfen war und offensichtlich Gericht über ihn, obwohl es ist schon eine schwierige Stelle. Und die wird unglaublich gerne zitiert. Schaut, da habt ihr es ja auch, der Geist Gottes kam über ihn und da lag er nackt und das würdet ihr auch als anstößig empfunden haben und so weiter. Dann ist schon die nächste Stelle eigentlich ausgerufen worden, und das ist das, was heute läuft. Wer hat es erwähnt? Was käme als nächstes? Ja. Ja, sehr gut. Stimme aus dem Hintergrund. 1. Könige 22. Ihr kennt diese Geschichte von Ahab und Josaphat. Josaphat war ein guter König, der sich mit Ahab verschwägert hat. Das ist dem ganzen Königshause fast zum Verhängnis geworden. Es wäre ja fast die ganze Verheißungslinie dadurch ausgerottet worden. Und das hat sich also in keiner Weise bewährt. Und dann sitzen die zusammen, Ahab und Josaphat, und sie beschließen, Krieg zu führen gegen Syrien. Und so war es damals üblich, dass man vor so einer größeren Aktion den Willen des Herrn befragt hat, und das war damals der Prophet. Und dann kommen 400 Propheten und weissagen einmütig, zieh hinauf gegen Ramoth in Gilead, der Herr hat sie in deine Hand gegeben. Und irgendwas muss an diesen Propheten nicht gestimmt haben, die Schweizer sagen gestummen, und denn der Josaphat sagt, kann man da nicht einen Propheten des Herrn befragen? Und dann sagt der Ahab, ja, da gibt's einen, diesen Micha, aber der weissagt mir nie Gutes. Ich höre den nicht gerne. Also der war in dem Sinne schwer negativ, entsprach nicht dem gängigen Rahmen. Und dann sagt Josaphat, der König rede so nicht, dann lässt man den holen und dann kommt's tatsächlich. Ihm wird gesagt, siehe, das Wort der Propheten ist einmütig gut, 400 Propheten, eine Richtung muss also stimmen, und jetzt steht da ein Männeke dagegen, und jetzt steht er ja vor den Höchsten des Hauses Israel, da war der König von Juda, da war der König des Nordreiches Israel, da waren die Priester versammelt, es wäre so, sagt er, als würde man im Bundestag aufstehen, und da sitzen sie alle einmütig von Kohl bis Süssmuth und so weiter, und wir würden jetzt auf einmal etwas sagen, was also die ganze Harmonie, den ganzen Konsens in der Mitte zerreißt. Dazu gehört auch schon Mut, das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt berichtet der Prophet, was gelaufen ist. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron, Vers 19, und das himmlische Heer zu seiner Rechten und Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht vor Ramoth in Gilead und fällt. Der eine sagte dies, der andere das. Da trat ein Geist vor, stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Der Herr sprach zu ihm, womit? Er sprach, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde alle seiner Propheten. Er sprach, du sollst ihn betören und du sollst es ausrichten. Gehe aus und tue das. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist gegeben in den Mund aller deiner Propheten und der Herr hat Unheil gegen dich geredet. Also das prophetische Amt war nicht einfach. Wir lesen das jetzt, ja? Wir müssen es mal nur halbwegs versuchen, in die Situation hineinzudenken. Und dann kriegt er eine Backenpfeife oder Handauflegung, wie man das eben bezeichnen will, von den Zedekia, den Leiter der Ahabs Propheten, und sagt, wie ist der Geist des Herrn von mir gewichen, dass er mit dir redet? Und folgendes, diese falschen Propheten, die haben sich das nicht eingebildet. Hinter denen stand eine geistliche Realität. Hinter denen stand eine geistliche Macht. Ich hörte das Zeugnis eines jungen Mannes, er ist jetzt auch schon etwas älter, der in Süddeutschland nach längeren Kämpfen aus der Volksmission, das ist dort eigentlich so die gemäßigste pfingstliche Richtung, sich davon abgelöst hat. Und er sagte, ich galt als der Lehrer, weil ich doch die Bibel gut kannte. Wir hatten eine Diskussion, als er noch dazugehört. Ich war erstaunt, wie gut er die Bibel kannte, weil da ist in diesen Kreisen natürlich nicht immer, aber manchmal doch ein sehr oberflächlicher Umgang mit dem Wort Gottes. Gerade weil das hier auch nicht mehr diese zentrale Bedeutung hat. Es kommt ja immer mehr dieses Erfahrungs- und Erlebnischristentum hinein, diese sogenannte Anbetung, und man hat dann schöne Gefühle, man wird auch eine gewisse Musik auch eingestimmt, und Bibelarbeiten, die gehen immer mehr zurück. Und dann sagte er mir, ich konnte weissagen. Und wenn ich weissagte, konnte ich nicht die Bibel lesen. Wenn ich die Bibel las, konnte ich nicht weissagen. Und mich hat's innerlich zerrissen. Ich wollte beides. Und er sagt, ich merkte ganz genau, wenn das ranzog. Mein Puls begann sich zu erhöhen. Mein Stimmvolumen hat sich verstärkt. Und dann habe ich auf einmal mit einer gewissen Autorität und Kraft geweissagt. Und habe ich ihn unterbrochen und gesagt, Charlie, das ist doch wie im Spiritismus. Sagte er, ja, ich weiß. Und dann ist auf einmal dieser Kraftzufluss fast schlagartig abgebrochen. Und er setzte sich hin und sagte, so spricht der Herr. Und hatte einen tiefen Frieden, dass Gott geredet hatte, und einen nagenden Zweifel, ist es wirklich der Heilige Geist. Und der hat sich das nicht eingebildet. Und das war auch unser Bruder, als er diese Fähigkeiten hatte. Also das ist nicht das Thema hier. Da bin ich sehr vorsichtig. Denn ihr wisst, Disciples gehören ja auch zu denen, die da mal mehr oder weniger fröhlich hineingeraten sind in diesen Sog, dank Wilkersons Buch Kreuz und Messerhelden. Also hier haben wir die deutlichste Stelle. Gott hat einen Lügengeist losgesandt, um das Gericht an dem Hause Ahab zu vollstrecken. Und das ist genau das, was heute läuft. Der Westen ist gerichtsreif und Gott hat die Geister zum Gericht losgelassen. Das sage ich nicht leichtfertig. Wenn man sich nur das Programm der Grünen anschaut, dass die da jetzt in Nordrhein-Westfalen beschlossen haben, da wird einen Angst und Bange. Da kommt man sich vor im Gruselkabinett zum Teil, was da läuft. Was man vor wenigen Jahrzehnten noch mit Blaulicht in die nächste Psychiatrie gebracht hätte, das sitzt heute im Ministersessel. Das sage ich jetzt etwas sarkastisch, aber das ist tatsächlich so. Also ein furchtbarer Niedergang, und das kann ich hier gleich sagen, der wahre Gradmesser der geistlichen Kraft, der geistlichen Vollmacht ist immer auf ethisch-moralischem Gebiet. Ist nie und nimmer Zeichen und Wunder, vor denen wir ja am Ende der Tage gewarnt werden. Wenn ein Volk, die Frommen eingeschlossen, die Furcht Gottes verlieren, beginnen sie zu huren. Und da sage ich, das ist ja interessant. Wir verteilen, das ist wiederum kein Witz, in Deutschland zum Teil in Kindergärten schon Kondome, und andererseits haben wir jetzt ganz neue Techniken der geistlichen Kampfführung entdeckt, die die Väter jahrhundertelang, jahrtausendlang nicht kannten. Ist ja interessant, dass unsere Bravo-, Video-, Porno- und Disco-Generation ganz neue Einblicke bekommt in geistliche Zusammenhänge, die die Christenheit seit Anbeginn nicht kannte. Und dann werden sie doch etwas stiller, wenn ich sage, du, pass auf, die wahre Vollmacht zeigt sich auf ethisch-moralischem Gebiet. Wie sieht's denn da aus? Und dann ist sehr oft Funkstille. Und wir könnten moralisch nicht derartig verfaulen, wenn tatsächlich noch in größeren Rahmen echtes Wirken Gottes in unseren Ländern wäre. In unseren Ländern. Es gibt Länder, da wirkt der Geist Gottes schon in starkem Maße. Das ist ja beispiellos. Dann im Neuen Testament, es gibt noch andere. Wir machen es auch gar nicht vollständig. Matthäus 12, ihr kennt das von dem unsauberen Geist, der ausgetrieben wird, er findet keine Ruhe, er kehrt zurück, er findet das Haus leer, er nimmt 7 andere mit, und dann wird es mit den Menschen ärger als zuvor, so wird es auch gehen diesem argen Geschlecht. Und da spricht der Herr Jesus von dem Gericht über das Haus Israel, und es kam eben dann 7-fach Ärger zurück. Und das ist ja auch der Grund, warum die Juden, jetzt heilsgeschichtlich gesprochen, so schwer für unseren Herrn zu gewinnen sind, und warum sie so verhängnisvolle Werkzeuge in der Geschichte der Menschheit waren und sind. Die ganze Kulturrevolution, die Gruppendynamik, die Bibelkritik, vieles in der Filmindustrie und so weiter. Und jetzt wird es mit uns siebenmal Ärger. Weil jetzt das Gericht über uns kommt. Und die deutlichste Stelle haben wir dann im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 9 bis 11. Es wird berichtet von den lügenhaften Zeichenkräften und Wundern am Ende der Tage. mit allerlei Verführung, das Lutherdeutsch jeglicher Form der Verführung, und Gott sendet einen Energeian Planes, eine wirksame Kraft der Verführung. Ihr wisst, Plane, das griechische Wort für Irrtum, Betrug oder Verführung. Das Wort Planet kommt auch davon, weil es so durch die Gegend irrt. Planao, am Ende der Tage kommt solch eine wirksame Kraft. Und dann im Buch der Offenbarung wird das dann noch voll entfaltet. Es wird das Totenreich auf die Menschheit losgelassen. Es wird dann der Abgrund frei. Und dann geht es so grauenhaft zu, dass in jener Zeit die Menschen sterben wollen, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Und ich hoffe sehr, dass die Brüder mit ihrer heilsgeschichtlichen, eschatologischen Schau recht haben, dass die Gemeinde vor der Trübsal Harpazo entrückt wird. Ich hoffe aus Leidensscheu, dass sie recht haben. Ich sehne mich nicht nach der großen Trübsal. Also ich sage da offen, ich weiß es nicht, wie es da sein wird, aber von meinem Fleisch her wäre ich für diese geistliche Interpretation sehr dankbar. Ich formuliere es bewusst so etwas widersprüchlich. Jetzt Frage: Wer hat gehört von der Aktion von Minus zum Plus? Darf ich die Hände sehen? Ja, man, also gut, es ist doch besser, wenn wir uns damit befassen, oder mache ich es vielleicht im zweiten Teil, weil wir werden damit konfrontiert werden. Vom 11. bis 15. September gehen in alle Haushalte der deutschsprachigen Welt diese Büchlein von Reinhard Bonnke. Aber gehen wir vorweg noch auf den Toronto-Segen zu sprechen. Kommen wir darauf zu sprechen. Es ist in Amerika vor 2 Jahren ein Buch erschienen. Christianity in Crisis. Und das ist so ziemlich die beste Schilderung dessen, was sich in der westlichen Christenheit abspielt. Und ich denke, bei westlich jetzt, ich sage es jetzt nicht, um hier irgendwie euch zu schmeicheln, denke ich an diese Länder, die jahrhundertelang das Evangelium hatten und die durch das Evangelium groß, reich und stark geworden sind, die protestantisch reformierten. Ich denke weniger an die katholischen. Da ist zum Teil natürlich nicht in diesem kolossalen Stil, aber ist zum Teil ein erstaunlicher Aufbruch und zum Teil auch noch größere Offenheit, auch in Brasilien, obwohl voller Spiritismus. Aber die Gottesfrage ist da nie so ein Problem wie in diesen sozialistisch, humanistisch, evangelisch geprägten protestantischen Ländern hier in Europa. Das Grab der Missionare, sagt man Europa. Ich denke vor allen Dingen an diese Länder, nicht unbedingt an den katholischen Teil Europas. Und das schildert so einigermaßen das, was sich im Westen abspielt. Und zwar wegen des schnellst wachsenden Flügels der charismatischen Bewegung, die sogenannte Word of Faith Movement, die Wort des Glaubensbewegung. Sie heißt auch Rema oder Zoe Bewegung, Zoe Gemeinden oder Positive Confession Movement, denn sie lehren anlehnend an die christliche Wissenschaft, Gedanken haben Kräfte. Und wenn ich sage, ich werde krank, dann mache ich eine Negative Confession. Und dann kann ich krank werden. Deswegen soll ich immer sagen, ich werde gesund, ich werde gesund, ich werde erfolgreich. Mir geht es immer gut. Und ich bin nicht unter Zeitdruck. Ne? Das kann ich mir oft vorsagen. Was heute wieder gelaufen ist. Und meine Frau ist ja da als Augen- und Ohrenzeuge, wie ich wieder mal in so einen Stau gerate, und da habe ich immer so eine besondere Auferstehung meines Charismas der Geduld. Auferstehung des Fleisches. Und es hat diese Bewegung, weil es auch die größten Fernsehstationen Amerikas zum Teil kontrolliert oder da großen Einfluss hat, sich sehr stark ausgebreitet, und dann sind einige, und zwar jetzt muss man fairerweise sagen, einige aus der Pfingstbewegung selber aufgestanden und haben gesagt, enough is enough. Was zu viel ist zu viel, und der Herausgeber dieses Buches, Hanegraaff, gehört zu Assemblies of God. Er ist also selber, gehört zur Pfingstgemeinde. Und dann nennen sie diese Strömung nicht einmal mehr christlich, sondern einen Kult. Und hier steht, dieses Buch konfrontiert head-on, also direkt einen tödliche Krebsgeschwulst, die im Leib Christi wütet. Wenn dieser Krebs nicht jetzt zum Stillstand gebracht wird, hat das für die Christenheit katastrophale Konsequenzen. Und das läuft direkt vor unseren Augen. Was haltet ihr von folgenden Aussagen? You don't have a God in you, you are one. Du hast keinen Gott in dir, du bist einer. Das sind jetzt alles wörtliche Zitate von der Wort des Glaubensbewegung. Du kannst nichts, Gott kann nichts auf Erden hier tun, es sei denn, du gibst ihm die Erlaubnis. Arm sein ist Sünde. Das ist alles wörtliche Zitate. Jetzt kommt der Allerschlimmste von Kenneth Copeland. Satan conquered Jesus on the cross. Der Teufel besiegte Jesus am Kreuz. Und Kenneth Copeland ist die rechte Hand von Kenneth Hagin. Das sind die beiden Schlüsselfiguren dieser Wort des Glaubensbewegung. Sie hat zwei große, einflussreiche Ableger und die kommen auch nach Budapest. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Mir sind sämtliche Nuckis rausgeflogen, als ich das gesehen habe, das Schweizer Wort für Schnuller. Die kommen auch nach Budapest. Die zwei Ableger sind Peter Wenz, biblische Glaubensgemeinde Stuttgart, und Wolfhard Magis, früher Philadelphia-Gemeinde, jetzt Gemeinde am Weg. Ungefähr 2000 Leute gehören zu den größten Gemeinden Deutschlands. Jetzt wurde also von dieser Seite hier gezeigt, von unverdächtiger Seite, sogar die toleranten Amerikaner haben gesprochen, das ist eine tödliche Sache. Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann zerstört es eigentlich die Christenheit. Und der Mann, den Sie hier am meisten beleuchten, heißt Benny Hinn. Habt ihr von dem gehört? Ja, naja, wenn er nur in Amerika wäre. Und jetzt ist Folgendes. Jetzt gibt es seit 20. Januar letzten Jahres offiziell die sogenannte Toronto-Bewegung. Und die läuft über die Vineyard Churches. Das ist also die Bewegung von John Wimber. Und deswegen wissen die meisten nicht, wer da wirklich die Drahtzieher sind. Weil nach außen hin stehen Pastoren der Vineyard-Gemeinde. Und zwar begann das durch einen gewissen Randy Clark, den ein gewisser John Arnott, das sind beides Vineyard-Pastoren, eingeladen hat. Und hinter denen stehen ganz andere Leute. Der John Arnott erlebt eine persönliche Erweckung durch Handauflegung von Benny Hinn. Und Randy Clark, durch den es offiziell begann, der war völlig ausgepowert. Er hatte dieses Burnt-Out-Syndrom. Wenn Leute seine Gemeinde kritisierten, begann er zu zittern. Und da hörte er, du, da gibt's diesen Rodney Howard Brown. Und der hat die Gabe, so ein konvulsivisches Lachen und Gelächter bei den Leuten freizusetzen. Er nennt sich der Laughing Revivalist und er nennt sich der Holy Ghost Bartender, der Barmixer des Heiligen Geistes. Das ist jetzt nicht eine Unterstellung von mir, sondern das sind alles offizielle Zitate. Das sagt er offiziell. Und er kann also Leuten so zu solch einem konvulsivischen Lachen verhelfen. Und wenn man jetzt innerlich leer ist und trübselig und ausgepowert und da hört man, du, die Leute gehen da rein mit so einer Kinnlade und kommen dann alle kichernd und lachend und fröhlich heraus, dann ist das ja doch eine gewisse Attraktion. Und dann hat er erfahren, ja, die nächste Versammlung mit Rodney Howard Brown, der von Südafrika kommt, ist in der Gemeinde von Kenneth Hagin. Und er sagt, oh nein, diese Name it and Claim it Leute. Versteht ihr das? So werden sie auch benannt, weil Gedankenkräfte sind, du musst es nur aussprechen, Name it and Claim it und in Anspruch nehmen. Ich werde gesund, ich werde erfolgreich, ich werde reich. Und was im ist. Und dann hat ihm Gott angeblich gezeigt, nachdem er da nicht hingehen wollte, weil der gerade in dieser Zentrale dieser Wort des Glaubens Leute oder Positive Confessions Movement oder The Faith Movement wird sie auch genannt, sich dort versammelt, hat ihm Gott angeblich gezeigt, he got a denominational spirit. Er hat so einen konfessionell beschränkten Geist und dann ging er hin. Und da ging er 6-mal zu Boden. Und da hat er nicht dabei gezittert und weil er das von früher her kannte und immer so ein Zittern erfuhr, dachte er, das sei Suggestion. Und dann ging er wieder zu Boden und dann konnte er auf einmal nicht mehr aufstehen. Denn zu den bizarrsten Phänomenen, und ich habe das alles schwarz auf weiß da, gehört The Holy Ghost Glue von Rodney Howard Brown, dass man vom Heiligen Geist angeblich festgeklebt wird am Boden. Und da berichtet er lachend und dann lacht das Publikum, wie eine Frau 6 Stunden lang brauchte, von der Mitte der Versammlung bis an die Wand durchzukriechen, sich da so am Boden entlang zu robben. Und da lag er am Boden, so aufgeschlichtet, und da hörte er so zwei, man kann jetzt nicht sagen Stuhlreihen, sondern Menschenreihen weiter, steht wörtlich dort, hier hört somebody oinking, hört er jemanden grunzen.
Und da musste er lachen. Und dann lachte er und dann lachte er. Und das war für ihn der Durchbruch. Und dann lachte er den ganzen Weg bis zum Parkplatz, wo sein Auto stand, eine halbe Meile weit weg geparkt. Und lachte und lachte und lachte. Und dann war so ein Treffen im November 93 in Palm Springs. Ich habe es noch einen Monat versäumt von diesen Vineyard-Predigern. Und da wurde mitgeteilt, du, da hat schon einer von diesen Vineyard-Pastoren seine besondere Ausrüstung bekommen von Rodney Hall Brown. Und dann wurde eben dieser Randy Clark eingeladen. Und dann begann am 20. Januar letzten Jahres in der Airport Vineyard Church in Toronto eine große Manifestation mit außergewöhnlichen Phänomenen des Heiligen Geistes, wird gesagt. Leute stürzten vor allen Dingen zu Boden, rollten am Boden, brüllten, zuckten, lachten, einige krähten, und wegen besonderer Phänomene hat man jetzt entschuldigt, es ist kein Witz, es klingt ja zum Teil so, als wäre es sarkastisch, aber ich erzähle eigentlich jetzt nur Fakten, hat man in Holland den Ausdruck Bellen im Geist bereits kreiert, weil Leute dabei auch bellen. Und das ist auch eine Gefahr, dass ich grinse, aber es ist kein geistlicher Zug, weil diese Schlüsselfigur der dritten Welle, John Wimber, der ja auch die Infrastruktur für diese Phänomene gebildet hat und der ja all diese Phänomene vorher hatte, dass Leute hysterisch lachten, dass Leute zu Boden stürzten. Mir hat Rabbi Maharaj persönlich erzählt, er war bei dieser Vorlesung von Wimber, die Kirchengeschichte gemacht hat, MC 510 in Kalifornien, Fuller Theological Seminary dabei. Da hat man das erste Mal in der Geschichte der Christenheit nicht nur zum Thema Heilung referiert, sondern es auch gleich in die Praxis umgesetzt. Das war vorher nie da. Und ich denke bei so Neuigkeiten immer an Spurgeon. Es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Und da hat er mir, Rabbi, erzählt, es waren drei Dinge, die haben ihn abgelöscht. Aber das Schlimmste war folgendes: Wimber begann einen Exorzismus bei einem Studenten und dann sagte, der kroch herum wie ein Hund und bellte wie ein Hund. Und Wimber, ich zitiere wörtlich, sagte, that's a manifestation of the Holy Spirit. Das ist eine Kundgebung des Heiligen Geistes. Und da war er, der ja aus ganz okkulten Hintergrund kommt, aus der Insel Trinidad, wo man jede Menge, er sagte mir, ob stimmt, weiß ich nicht, Rabbi erzählte mir, sein Großvater konnte sich in ein Schwein verwandeln. Versteht ihr, er diese Phänomene kannte bis zum Stehkragen aus seiner hinduistischen Vergangenheit, und jetzt sagt Wimber, das ist der Heilige Geist. Und da muss ich mich zusammenreißen, dass ich versuche, meine Gesichtszüge vor größeren Entgleisen zu bewahren, weil er eben dieser vollmächtige Evangelisationsverkündiger ist. Wimber sitzt jetzt mit 61 im Rollstuhl wegen Schlaganfalls. Und sein engster Mitarbeiter, Brent Rue, der starb an genau den gleichen Krebs, den Wimber auch bekam, mit 36. Wimber hatte auch dann diesen Rachenkrebs, aber ist irgendwie erfolgreich geheilt worden. Und die Idee berichtete Herzinfarkt, aber mir hat jemand anderer, ein verlässlicher Zeuge, berichtet, er hat einen Schlaganfall. Und schaut hier von den eigenen Leuten, liste ich euch auf, die Schlüsselfigur auf dem Kontinent, also jetzt kam dann der Toronto-Segen, es kamen ganze Pilgerzüge, Fluggesellschaften waren ausgebucht nach Toronto, es sollen, glaube ich, schon 25.000 Vollzeitige dorthin gepilgert sein. Und in England sagte mir kürzlich ein Bruder, als wir telefonierten, es ungefähr 57% der Anglican Church ist von diesem Toronto-Segen infiziert. Zum Teil tritt jetzt auch wieder Ernüchterung auf, und der Mann, der es auf deutschen Boden, nein, auf dem Kontinent am meisten propagiert, heißt Martin Bühlmann, und er hat so ziemlich die größte Gemeinde in der Nähe von Bern, die Basileia Schweiz, Basileia Bern, ungefähr über 1000 junge Leute. Und das ist das, was heute zählt, nicht theologischer Inhalt, sondern Erfolg. Ich sage es jetzt so pauschal, es gibt natürlich Ausnahmen, aber man kann im Großen und Ganzen sehen, diese Generation betet den Erfolg an, und wer Erfolg hat, der hat Recht. Und da sind wir natürlich on shaky ground, sagt die Bibel, also sage ich jetzt, weil von der Bibel her wissen wir, dass die großen Erfolge am Ende der Tage nicht die echten, sondern die falschen haben. Das soll uns jetzt nicht entschuldigen, aber denkt nur an Jeremia, er war ja vom Standpunkt des Gemeindewachstums eine absolute Null. Ich habe euch 23 Jahre lang gepredigt, mir hat niemand geglaubt. Aber die Falschen, Hanania, Semaja, die hatten den großen Zulauf. Jeremia hat 23 Jahre lang gepredigt, niemand hat ihm geglaubt. Haggai hat einmal gepredigt und es gab eine Erweckung. Was war der Unterschied? Der eine lebte am Ende der Tage, also am Ende vor, also unmittelbar vor dem Gericht, und der andere lebte in einer wirklichen Aufbruchszeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Kirchen voll. Bei einer Predigt haben sich 100 bekehrt. Ich übertreibe jetzt etwas. Bei 100 Predigen bekehrt sich heute einer. Die Furcht Gottes hat uns ja die Kulturrevolution restlos ausgetrieben. Man hat den Eindruck, das Schlimmste, was einem Menschen passieren heute kann, wenn man sich diese moderne Pädagogik anschaut, ist, dass er noch Gottesfurcht hat. Das ist ja die Quelle der Neurosen, laut Freud und Reich. Und dann natürlich reden von Buße und so weiter. Und man distanziert sich deswegen nicht. Und jetzt hat dieser Mann aufgelistet die 10 Symptome des Toronto-Segens. Und hier steht ein Augenzeuge. Erstens Umfallen. Kraftlosigkeit in den Beinen bewirkt Umfall nach vorne, hinten oder seitwärts. Darf ich das hier gleich einfügen, liebe Geschwister, im Zusammenhang mit der geistlichen Kampfführung, Epheser 6. Das ist mir aufgefallen, als ich es im Grundtext gelesen habe. Paulus sagt, dreimal hintereinander stehet. Epheser 6, Vers 11, dass ihr stehen könnt. Die Lutherbibel gibt es gar nicht so genau her, aber da steht Stenai, dieser Aorist. Dass ihr stehen könnt, die Lutherbibel sagt, widerstehen gegen die listigen Anläufe des Teufels. Ihr kennt ja diese Stelle, Epheser 6, Vers 10, so seid stark in den Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann zieht an die Waffenrüstung Gottes, dass ihr stehen könnt. Stenai gegen die Methodeia, die listigen Anläufe des Teufels. Unsere Methode kommt davon, das ist im Neuen Testament nur negativ, aber das Wort Methode ist bei uns schon neutral, ja, nur am Rande vermerkt. Und dann Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Dann Vers 13, dass wir an dem bösen Tag das Feld stehend behalten. Das sagt die Lutherbibel auch nicht so, da steht Stenai. Und dann Vers 14, stete, stehet. Und das ist mir da richtig aufgegangen, mit dieser ganzen Toronto-Welle, wo die Leute reihenweise zu Boden gehen. Paulus sagt immer, stehet. Und er bringt ja das Bild der römischen Waffenrüstung, die damals als die beste der Welt galt. Und eine Armee, die am Boden lag, die war hinüber. Und ein römischer Soldat, der auf dem Rücken lag, war wie eine Schildkröte. Das war die höchste Demütigung. Das war vorbei. Das war die totale Abrüstung. Erstens umfallen. Es ist interessant, die Bibel sagt immer stehet. Dass ihr nicht mitgerissen werdet, fallet aus eurem festen Stand. 2. Petrus 3, Vers 17. So stehet nun. 2. Thessalonicher 2. Ist hochinteressant. Macht darüber mal eine Bibelarbeit. Kann ich ja gar nicht alles entfalten heute. Und das hat mir früher überlesen. Aber durch diese Konfrontation, die ihr ja jetzt noch nicht so kennt, merkt man, Moment, die Sache wird ja unwahrscheinlich aktuell und ist natürlich geistlich gemeint. Aber ab einem gewissen Punkt werden die Dinge dann sichtbar. Genauso mit diesem mitgerissen werden. 2. Lachen. 3. Weinen, naja. 4. Schütteln, 5. Zucken, ruckartiges Zucken, manchmal zusammenklappen wie ein Sackmesser. Da merkt man den Schweizer, die Deutschen sagen Taschenmesser, aber es kommt auf selbe raus. Bei einigen ruckartiges Fortbewegen. Bühlmann, ich habe es jetzt leider nicht da, ich habe meine letzte Idee-Dokumentation den Allianzvorsitzenden in Ungarn gegeben, das war auch mein Übersetzer, wo er sagt, der Geist fällt immer noch, die Leute sind gar nicht arbeitsfähig. Ich versuche von meiner Software her zu zitieren, aber einiges ist in die Hardware abgerutscht. Die Rezeptionistin schüttelt es manchmal heute noch so heftig, dass sie den Anrufbeantworter einstellen muss, wenn jemand anruft. Wörtliches Zitat. Die Mitarbeiter zucken, hüpfen und hopsen so hin und her. Das war jetzt so sinngemäß. Zucken, schreien, brüllen, Löwen- oder tierartiges Gebrüll als Ausdruck von Schmerz, geistlicher Kampfführung oder inniger Fürbitte. 8. Sprachlosigkeit, stammeln, sprechen in neuen Sprachen. Sprachlosigkeit. Paulus schreibt den Korinthern, ihr seid Nepios, das heißt wörtlich sprachlos, von Epos und Verneinen, die ihr noch nicht richtig sprechen könnt. 1. Korinther 3, da steht Nepioi, das heißt so Unmündige. Ein Zeugling, kann ich richtig sprechen? Wir sollen ja erwachsen werden. Und das ist interessant, auf hier auf gleicher Ebene Sprachlosigkeit, stammeln oder reden in neuen Zungen. 9. Betrunken sein. Die Bibel sagt, seid nüchtern. Mehrstündige Trunkenheit, die in der Wirkung mit alkoholischen Trunkenheit vergleichbar ist. Die Gedanken sind klar, Bewegungsabläufe und Sprache scheinen behindert. Jetzt hoffentlich bin ich nicht so sehr behindert. Ich versuche hier noch aus dieser uferlosen
informationsreichen Kiste, also ihr kriegt mindestens von all dem hier ein Zitat, eine Kopie, ein Blatt noch, dass das, falls man es optisch wahrnimmt, sehr gut zeigt. Schaut, das ist eine Zeitschrift, die ist im positiven Sinn über den Toronto-Segen. Da seht ihr die so lachend am Boden sich rollen. Und Revival Now. Diese Zeitschrift ist also dafür. Und da ist ein Artikel Flawed. Jemand war so überkommen vom Heiligen Geist, dass er nach Hause getragen werden musste. Ein anderes Beispiel, da beginnt ein Prediger mit der Botschaft: The story of Solomon is one of the most tragic in the whole Bible. Die Geschichte Salomons ist eine der tragischsten in der ganzen Bibel. Mehrere Leute begannen in der Versammlung sofort hilarious laughter, also in fröhliches Gelächter. Jetzt stellt euch vor, ich will hier ein ernstes Thema, und das ist ja kein Grund zu lachen, die Geschichte des Salomos. Und es beginnt ihr zu lachen und zu kichern und hysterisch zu lachen, immer mehr lachen, und dann steht: The sermon never did get delivered. Die Predigt wurde niemals gehalten, aber Dutzende von Leuten wurden gesegnet. Neunter Punkt, betrunken sein. Die Bibel sagt, seid nüchtern, ich glaube 11 Mal. Jetzt spricht man von einer nüchternen Betrunkenheit. Weil sie haben auch gemerkt, dass das in der Bibel oft drinnen steht. Und jetzt wird auf einmal eine nüchterne Betrunkenheit kreiert. Ein Bellen im Geist. Und sie haben natürlich ihren Bibelvers, das Pfingstereignis. Da sagen ja einige, sie sind voll süßen Weins. Da steht's, ja, und das ist nichts Neues. Und da hat man auch schon gedacht, sie seien betrunken, und das ist nur das Gleiche. Sie haben sich gerühmt, dass in Schottland in einem Ort aus der Versammlung mehr Besoffene kamen, vom Heiligen Geist Betrunkene, als aus der Kneipe. Irgendwo in England war's. Zehntens, prophetisches Reden. Dieses Phänomen tritt auch auf, wenn niemand zuhört. Jetzt sagt Paulus, wer weissagt, redet tois anthropois, redet den Menschen zur Erbauung. Was soll ein Prophet? Die prophetische Rede ist immer definiert zur Erbauung des Nächsten. Hier, es tritt auch auf, wenn niemand zuhört. Und jetzt, wie werden die Manifestationen ausgelöst? Aus Österreich hört, haben wir von einer römisch-katholischen Gemeinschaft gehört, in der ein Artikel aus der Basileia-Zeitung vorgelesen wurde. Während der anschließenden Anbetungszeit fiel der Heilige Geist und genannte Manifestationen wurden sichtbar. Jetzt kommt's. Schaut, alles unverdächtige Zeuge. Martin Bühlmann, das ist das Heft zum Thema Toronto-Segen. Ich lasse eine Kopie da. Also nicht eine alexandrinische Unterstellung. Es scheint außerdem, dass die Manifestationen gelegentlich bei Menschen auftreten, die in keiner persönlichen Beziehung zu Jesus Christus stehen. Solche Menschen haben von einem tiefen Frieden, andere von einem mit dem Flash beim Drogenkonsum vergleichbaren Erlebnis, nur ohne Nebenwirkungen, erzählt. Und dann berufen sich auf Joel: Der Geist wird ausgegossen auf alles Fleisch, was für uns so viel bedeutet wie auf alle Menschen. Jetzt hört, es besteht nicht notwendigerweise eine Voraussetzung des Glaubens. Und spätestens hier, und jetzt wollen wir es nicht, es ist zum Weinen, spätestens hier müsste man rufen, anathema esto. Das ist ein anderes Evangelium. Das ist uns ja klar. Der Herr sagt von dem Heiligen Geist, dass ihn die Welt nicht empfangen kann. Sie kennt ihn nicht und sieht ihn nicht. Ohne Glaube ist unmöglich, Gott zu gefallen. Und das ist doch reines New Age. Du hast die gleichen Erlebnisse wie bei der Droge, einen tiefen Frieden, der totale Subjektivismus, wie man es kennt bei Psychogurus, bei Psychosekten im New Age, bei den Schamanen. Ist überhaupt kein Unterschied. Und die Allianz in der Schweiz distanziert sich nicht von der Basileia Bern, weil sie so viel Zulauf hat. Mit dem Ergebnis, dass die Welt immer mehr spottet. Überschriften, schwarz auf weiß, viele sind happy mit ihrem Guru Deppi. So redet man zum Teil schon in der Schweiz. Und die Weltmenschen merken es. Die Welt ist ja bekanntlich klüger als die Kinder des Lichts. Und das Ergebnis also, das Ansehen der Christenheit, der Allianz im Besonderen in der Schweiz, ist so schlecht wie noch nie. Und ihr großes Anliegen war, ja, gut dazustehen. Und weil sie in ihrer Allianz selber sehr viele aus der Pfingstbewegung haben, ziehen sie da keinen Trennungsstrich, und jetzt reifen die Dinge aus. Schaut, welch ein Verständnis da läuft. Habt ihr von diesen Gebetsmärschen gehört?
Wiedergriff in diese Kopierzentrale. Das ist die Stellungnahme der Allianz in Deutschland. Die hat ein sehr deutliches Wort gesprochen. Das kann ich auch gleich zücken wegen Bonke. Da haben sie sich auch geäußert. Und hier Kopfermann. Und Wolfram Kopfermann ist ein unverdächtiger Zeuge. Denn er war Leiter der geistlichen Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche. Selber Charismatiker. Und er hat dann erkannt, es war 88, glaube ich, dass die evangelische Kirche wegen ihres Pluralismus nicht mehr zu reformieren, nicht mehr zu erneuern ist und bildete dann die freikirchlich geprägten Ansgar-Gemeinde auf evangelikal-charismatischer Basis. Und er ist von all denen bis jetzt der einzige, Hut ab vor Kopfermann, der öffentlich zugegeben hat, dass einer falschen Weissagung aufgesessen ist. Er hat das öffentlich zugegeben. Da kam der Colin Urquhart von England, hat ihm geweissagt, es ist immer dasselbe. Es kommt eine große Erweckung. Die Bibel sagt das Gegenteil ja am Ende der Tage. Jesus sagt, wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, wer den Glauben finden auf Erden? Aber die haben immer die Erweckung. Und es werden 10.000 in dieser Kirche sich versammeln, sie sollen eine größere bauen. Und da sind sie buchstäblich, wie Lukas 14 mit dem Turmbau gesagt, wird hängen geblieben. Kopfermann hat sich entschuldigt, weil ich weiß von anderen, die haben sich nicht entschuldigt. Sie sagen heute noch, obwohl dann die Leute bankrott gingen reihenweise, es war vom Herrn. Also Hut ab vor Kopfermann. Und da sagt er als unverdächtiger Zeuge, in Zusammenhang mit diesen geistlichen, mit der Spiritual Warfare, mit diesen Gebetsmärschen, mit dem Thema geistliche Kampfführung greift, ausgelöst durch eine Teilwahrheit, eine Frömmigkeitsform um sich, die so gewaltige Auswirkungen auf das Ganze des Christseins, auf Gebet, Evangelisation, Nachfolge hat, dass man sie kaum überschätzen kann. Hier geht es um eine Problematik, die hingeht bis zum Gottesbild, zum Wesen des Glaubens, zu einer Vorstellung von Machbarkeit, die mich zutiefst beunruhigt. Wenn wir hier nicht aufpassen, dann kann es zu einem neuen Verständnis von Christsein überhaupt kommen. Und das geschieht. Wir werden vor unseren Augen umfunktioniert, denn es kam eine Weissagung aus der New Age-Bewegung, dass die Gemeinden umfunktioniert werden sollen zu Anstalten der Weissagungen und der Heilungen. Und dann fragt er, das Interview führte, ist das nicht eine magische Glaubensvorstellung? Und dann sagt Wolfram Kopfermann, für mich ist es eine Remythisierung des christlichen Glaubens. Und Magie, das läuft in unseren Tagen, diese Machbarkeit. Nicht allein diese Vorstellung, dass Gott nur das tun kann, was ich ihm vorsage, ja, wie in dieser Word of Faith Movement, dieser Glaubensbewegung, aus der dann diese Toronto-Leute kommen. Ich werde das dann noch, kann ich also nur noch um Stunden handeln, ihr merkt es, werde dann noch darauf zu sprechen kommen. Und schaut, wie wir auch umfunktioniert werden, wiederum mit guten Absichten. Ich möchte hier eines betonen, wir dürfen nicht über die Motive dieser Leute richten. Denn es sind oft die besten und brennendsten, die es da hineinzieht. In diesen Klassiker von Watchmeni, The Spiritual Man, der geistliche Christ, der schreibt Watchmeni und er beruft sich auf andere, geistliche Christen sind mehr gefährdet als Laue. Und es sind oft die Besten, die es da hineinzieht. Da könnte man ein tragisches Beispiel nach dem anderen erzählen. Habt ihr gehört von dieser Colonia Dignidad in Chile? Wo da so eine Kolonie gegründet wurde, das ging von diesem Baptisten Schäfer aus, den hätte man fast noch am Flughafen wegen Homosexualität verhaftet. Damals war man nicht so zimperlich wie heute. Und ist dann denen gerade knapp entkommen, hat er in Chile da seine Kolonie aufgebaut, wo dann ganz schreckliche Dinge berichtet wurden. Und dann sagten die Leute der Baptistengemeinde, es waren unsere Besten, es waren unsere Eifigsten, es waren unsere zeugniskräftigsten Gemeindeglieder und Ehepaare, die mit ihm nach Südamerika ausgewandert sind. Da könnte man schon weinen. Also ich bin da vorsichtig, über die Motive zu richten, denn ohne Gnade Gottes wäre auch ich happy mit meinem Guru Deppi. Gut. Jetzt Kevin Brosh, das ist der Anbetungsleiter von John Wimber. Und jetzt schaut, das war in der geistlichen Gemeindeerinnerung schwarz auf weiß geschrieben. Zitat, ich habe gemerkt, dass bestimmte Wirkungen des Heiligen Geistes nur eintreten, wenn ich mit dem Schlagzeuger zusammen spiele, also nicht singe. Das heißt, ich kriege den Geist Gottes nicht zum Wirken, wie es früher immer der Fall war, durch Kniearbeit, durch Gebet, durch Wort Gottes, sondern ich muss jetzt Schlagzeug lernen. In England erleben wir immer wieder, dass in dem Moment, wo wir anfangen zu spielen, Menschen aufschreien, weil sie von Dämonen befreit werden. Jetzt kommt's. Bestimmte Noten und Harmonien bringen den Geist Gottes in Bewegung. Da habe ich keine Chance. Ich bin unmusikalisch. Na, meine Mutter glaubt, ich bin musikalisch. Also ich bin unmusikalisch. Ich kriege hier keinen Ton raus, keinen gescheiten. Und auch nicht mal mehr den Flohwalzer, den ich lange Zeit konnte. Und jetzt sind wir voll im Heidentum. Im Makumba, im Umbanda-Spiritismus ruft man die Geister durch bestimmte Tonfolgen. Und versteht ihr, das sind nicht Randfiguren, das sind unsere offiziellen Zeitschriften. Das habe ich rauskopiert aus der Gemeindeerneuerung. Und jetzt das Zitat von dem Martin Bühnmann, dieser Oberzentrale des Toronto-Segens. Es war jetzt zu Pfingsten in Bern ein Treffen, über 3000 Leute gekommen. Es ging um wieder diese Toronto-Segen. Martin Bühlmann, der Rock'n'Roll hat der Welt eine Sprache gegeben, die alle verstehen. Gott wird diese Sprache nehmen, um den Völkern das Heil zu vermitteln. Also diese klassische Verwechslung von Psyche und Pneuma, von Seele und Geist, von der machbaren Berauschung der Seele mit Wirkungen des Heiligen Geistes. Man fragt sich, wie ist es möglich? Es lässt sich das auch nur noch endzeitlich erklären. Wir haben eine Generation, die ist einfach vom Gefühl, von der Musik her geprägt. Sie beurteilt nicht nach dem, was es war oder nicht, sondern was macht mich high, was gibt mir etwas, wo geht es besser, wärmer zu. Ich sage manchmal so scherzhaft, darf ich mir diese erlauben? Ihr kennt das ja, damit wir es haben, wärmer besuchen wir die Schwärmer. Und es stimmt ja auch oft, wenn ich denke an unsere Gemeinschaftskreise in Deutschland, da ist es oft so lebendig, dass man im Mittelgang Schlittschuh laufen kann und da fühlt sich die Jugend nicht mehr wohl. Da könnten wir manches von ihnen lernen auch. An Freundlichkeit, an Eifer, an Wärme, an Freudigkeit. Und da zieht es die Jugend hin. Und da fühlt sie sich wohl. Und dann ist es bei manch einen ein mancher Leidensweg, bis er drauf kommt, welchen Dingen er sich geöffnet hat. Diese Schlüsselleute des Toronto-Segens, Rodney Howard Brown, der Randy Clark diese besondere Kraft aus Rüstung vermittelte, und durch Randy Clark begann es also im Januar letzten Jahres. Benny Hinn und Claudio Freizon von Argentinien kommen alle aus der Wort des Glaubensbewegung, wo jemand, der selber Pfingstler ist, sagte, das ist eine tödliche Bedrohung der Christenheit. Ich ging zu einem Toronto-Seminar nach Frankfurt. Toronto war mir zu weit. Jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Ähnlich so Kellergebäude wie hier, ungefähr 800 Leute, vielleicht noch mehr versammelt. Und der erste Teil war Erklärung. Sie haben einen sehr großen Erklärungsnotstand. Denn wir lesen ja nicht, dass Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, der eine rollt, der andere brüllt, der dritte zuckt, der vierte ruckt. Und dann hat dieser Rudi Pinke, der das leitete, dieses christliche Zentrum in Frankfurt, wörtlich gesagt, es waren einige befremdet, weil es wurde gebrüllt. Wo ist das in der Bibel? Wisst ihr, was er zitierte? Joel 4,16, der Herr wird brüllen aus Zion. Und wir sind das neutestamentliche Zion und jetzt redet Gott zu uns. Und mir war diese Stelle bekannt, auch die von Jeremia 25, wo es heißt eben auch, dass Gott brüllen wird. Und das ist immer Gericht. Genauso wie dieses hysterische Lachen, dieses konvulsivische Gelächter, das freigesetzt wird. Ich habe so eine Videoaufnahme gesehen. Das ist wirklich die beste Rosskur zu dem Toronto-Segen. Wenn man diese Videoaufzeichnung sieht, auch Sympathisanten, auch Charismatiker, die sind nachher erschüttert. Wie die Leute auf einmal beginnen, hysterisch zu lachen, unkontrolliert zu lachen, am Boden sich winden und zucken und lachen, zum Beispiel von diesem Claudio Freizon, es war das eine Aufnahme von den eigenen Leuten, nicht irgendwie jemand mit versteckter Kamera, etwas, was sie offiziell verschicken, bei Wolfhard Magis in seiner Gemeinde mit diesem Argentinier Claudio Freizon, die Übersetzerin geht neben ihm zu Boden, er kann natürlich nicht mehr weitersprechen. Dann wird ein Tuch über sie gebreitet, sie muss sich einfach mal auslachen. Und es ist ja ein Unterschied, wenn wir lachen. Ich mache ja auch gerne Witze. Aber sie glauben, dass der Geist Gottes aus ihnen lacht und macht darüber eine Bibelarbeit. Ihr wisst das ohnehin, die vier Stellen im Alten Testament, wo Gott lacht. Im Neuen Testament wird nie berichtet, dass Gott lacht. Ist es immer Gericht. Der Herr lacht und spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinen Zorn. Psalm 2, Vers 4, Psalm 37, Psalm 59. Sprüche 1, ich will lachen, wenn über euch kommt, was ihr fürchtet. Ich ging also, war bei dieser Versammlung, Er zitierte diese Joel-Stelle. Ich hätte am liebsten dazwischen gerufen. Es steht aber auch geschrieben, der Teufel geht herum wie ein brüllender Löwe. Am nächsten Tag wurde die Frage gestellt, wo steht es in der Bibel, das Bellen? Ich war da nicht dabei. Das erzählte mir ein anderer Evangelist, den habe ich dann gesprochen. Der ging am nächsten Tag hin, hat jemand die Frage gestellt, wo ist das in der Bibel, dass Leute eben bellen im Geist? Und da hat er doch keine Antwort. Und dann wurden die Stühle alle weggeräumt und dann begann der Segnungsteil. Die Diagnose war, wir brauchen mehr Heiliger Geist. Schaut hier die Überschrift, mehr von dir, Heiliger Geist. Wir wissen, wie es gemeint ist, aber streng genommen ist es falsch. Gott will mehr von uns. Er hat alles gegeben. Wie sollte er uns mit ihm, mit Jesus nicht alles schenken? Das ist auch so ein Lehrmangel. Sie denken, sie brauchen noch mehr. Man kann mal eine Bibelarbeit darüber machen, was Gott alles gegeben hat. Wir haben allen empfangen, allen geistlichen Segen. Wir haben mit Jesus alles bekommen. Aber es ist diese Anspruchsgeneration, diese videotisierte Bildgeneration. Wir brauchen mehr. Es wurde die Diagnose meiner Ansicht nach richtig gestellt. Wir brauchen also eine, ich sage es jetzt mit meinen Worten theologisch richtiger, eine größere Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und jetzt war es doch ohne Widerrede so in der Christenheit, liebe Geschwister, wenn jemand merkte, mir fehlt Vollmacht, mir fehlt Kraft, und er lässt sich das dank Gottes Güte sagen und schlägt nicht um sich, dann hat man doch gewöhnlich Buße getan. Begonnen zu beten. So begannen Erweckungen früher. Die Leute merkten, mir fehlt Vollmacht. Sie haben begonnen zu beten, zu fasten, sich vor Gott zu demütigen. Ins Wort Gottes hinein. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Und hier steht ein Augenzeuge. Sie haben die Leute entweder angehaucht, denn sowohl Rodney Howard Brown wie Benny Hinn behaupten, von Gott offenbart bekommen zu haben, dass sie die Gabe haben, den Heiligen Geist durch Anhauchen via Mikrofon zu verbreiten. Wenn ihr das dann seht, wie die da ins Mikrofon hineinpusten. Und das ist ja blanke Magie. Ihr kennt diesen Satz vielleicht von Wasserzug, den Gründer von Beatenberg. Der Heilige Geist ist die herrlichste Gabe an die Gemeinde, wenn sie gehorcht, die gefährlichste, wenn sie versucht, ihn zu manipulieren. Sie haben Hände aufgelegt, aber das war mir am Rande. Wisst ihr, was sie entscheidend getan haben? Sie haben sich vor die Leute hingestellt und haben mit der Silbe mehr und dieser rhythmischen Handbewegung ihnen so den Geist zugefächelt. Und ihr lacht, ja? Und wenn man kleiner war, ging es mehr so und bei normaler Körpergröße so. Und man könnte lachen, aber ich bekenne es, ich war erschüttert, ich war zutiefst traurig. Neben mir stand ein junger Mann und da stand einer von diesen Seelsorgehelfern, von den Rudi Pinke, und da begann dieser junge Mann so zu schwanken wie das berühmte Rohr im Wind, schwer zu atmen, und dann sackte er zu Boden. Hinter ihm stand schon der Auffänger. Und mir war sterbenselend zumute. Ich habe ja auch gebetet, dass der Herr manches verhindern möge. Wir haben einmal gemeinsam zwei junge Leute und Freunde von mir in Süddeutschland einen Videoclip gesehen von Adolf Novak. Den hat uns dieser Mann von Licht im Osten vorgeführt, von dem russischen Hypnotiseur Kasparowski. Und da waren diese zwei junge Leute dabei, die aus dieser Strömung, aus dieser biblischen Glaubensgemeinde rausgekommen sind. Und die zwei jungen Leute, obwohl sie das alles kannten, die waren wie in einem Schock. Die sagten, es ist bis in die Mimik hinein wörtlich das, was bei unserer biblischen Glaubensgemeinde lief. Und genau so ging es mit diesem jungen Mann, denn es gehört dazu der Einweihungsstufe des Mesmerismus, dass man die Leute auf den Rücken legt. Das ist ja ein uraltes heidnisches Phänomen, das wisst ihr ja, dieses Erschlagenwerden im Geist, dass die Leute auf einmal so umfallen. Das ist ja die Argumentation des Paulus in 1. Korinther 12, Vers 2, ihr wisst doch, als ihr Heiden waret, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Ihr kennt das, ja? Und da gebraucht er diese Passivkonstruktion von diesem Wort apago. Und apago heißt jemanden wegführen. Und apagomai, die Passivform, die dort steht, heißt wegreißen. Er sagt, ihr wisst doch, als ihr Heiden waret, hat es euch weggerissen. Und dieses ago egeste, also wegführend, weggerissen. So ging es zu beim Dionysus-Kult. Oder den anderen Mysterienreligionen. Deswegen schreibt er ausdrücklich, Die Geister der Propheten sind dem Propheten untertan, Kapitel 14, 32. Denn in Heidentum ist man seiner Gottheit umso näher, je mehr man entgrenzt ist. Je mehr man irrational ist, je mehr man ekstatisch ist, Ekstasis, aus sich gestellt. Und im Christentum, in der Bibel, läuft die geistliche Wahrheit über den Nous, über den Sinn. Wer Ohren hat, der höre. Wer meine... starken Getränk. Versteht ihr? Ihr hört ja jetzt mich nur als Erzähler, aber hier steht ja ein Augenzeuge und neben mir buchstäblich taumelt doch nicht vom starken Getränk, denn der Herr hat einen Geist des tiefen Schlafs ausgegossen. Jetzt kann ich nicht einfach so frei eine Stelle aus dem Alten Testament zitieren und sie für unsere Zeit anwenden, es sei denn, sie passt in den heilsgeschichtlichen Rahmen. Das wissen wir ja. Ich kann nicht einfach sagen, seht ihr, David tanzte vor der Bundeslade, also müssen wir jetzt auch tanzen. Da müssten wir mindestens das levitische Priestertum wieder einführen und die Bundeslade und die Beschneidung und das Königtum und dann könnte man das anwenden, ja? Ich muss schon den Zusammenhang beachten. Aber jetzt haben wir ja bereits zitiert, am Ende der Tage schickt Gott Energeian Planes, eine wirksame Kraft der Verführung, und es passt wörtlich in dieses Bild. Und es hat derartig um sich gegriffen und es hat dann die Deutsche Allianz ausdrücklich Nein gesagt zu dem Toronto-Segen. Weil wir eine große Gefahr sehen, dass durch den Toronto-Segen Menschen hysterischen und pseudoreligiösen Manipulationen zum Opfer fallen, sagen wir hier ein eindeutiges Nein. Die Deutsche Allianz, also ein klares Wort gesprochen. Benny Hinn selber, der eigentlich, dieser Toronto-Segen hat diese zwei Väter, Benny Hinn, Rodney Howard Brown, er hat am Grabe von Amerikas berühmtester Pfingstheilerin, Amy Semple McPherson, seine Ausrüstung mit Kraft bekommen. Er felt a terrific anointing. Er ist ein geistliches Kind von Catherine Kuhlmann. Er sieht sich als der Vollstrecker des Erbes von Catherine Kuhlmann. Und durch Catherine Kuhlmann kam dieses Phänomen, erschlagen werden des Geistes in die Christenheit. Es gab es vorher auch schon, aber durch sie wurde es weltweit berühmt. Und er ist einer der wenigen, der einen Schlüssel hat zum Grabe von Catherine Kuhlmann, denn ihren Leichnam durfte niemand sehen. Warum, weiß ich nicht, aber ich habe natürlich meine Vermutungen. Und er hat auch einen Zugang zu dem Grabe von Amerikas berühmtester Pfingstheilerin, Amy Semple McPherson. Eine höchst psychotische Tante, mehrmals in der Psychiatrie, mehrmals in der Glapsmühle, mehrmals geschieden. Sie hat dann sogar in der Los Angeles Times ihre sexuellen Abenteuer abgedruckt. Aber sie hatte so ein Charisma, die Leute sind ihr weiter nachgelaufen. Man greift sich auf den Kopf. Sie hat Aufputschmittel genommen, hinter der Kanzel tot zusammengebrochen. Und diese Quadrangular, wie sie in der lateinischsprachigen Welt heißt, die hat unwahrscheinlichen Zulauf. Und da geht er zu ihrem Grabe und ich führte eine unglaubliche Salbung. Ich zitterte am ganzen Leib, zitterte in der Kraft Gottes. Dear God, I said, oh Gott, I feel the anointing. Ich fühle die Salbung. Ich glaube, die Salbung schwebte über Emis Leib. Also der Spiritismus überhaupt nicht mehr getarnt. Das sind die Schlüsselleute des Toronto-Segens. Und ich bin schon vorsichtig, weil wir in diesen Strömungen oft feine Geschwister haben, aber Benny Hinn, da ist die Toleranzgrenze überschritten. Der Mann hat sich, als er in Basel auftrat, im November 93 derartig benommen, dass die charismatischen Veranstalter sich öffentlich entschuldigt haben. Der Mann ist ein Betrüger. Er hat den Leuten gesagt, streckt die Arme in die Luft, ihr werdet den Heiligen Geist spüren. Seine Mitarbeitern, aber das sahen natürlich nur die, die da hinten standen, das ist alles abgespielt, wie eine perfekte Bühnenshow. Er kommt dann über einen Gang dann auch auf so eine Art, ja, in so eine Art Höhepunktszenario mitten auf die Bühne, wie im Englischen würde man sagen Illusionist, wie so ein Zauberer. Der Copperfield, der könnte da mitmachen. Und da gab er seinen Mitarbeitern ein Signal, da haben die den Ventilator auf maximale Stufe gestellt und dann spürten die natürlich den Luftzug. Und da kamen da einige verklärt heraus, sie haben wunderbar den Heiligen Geist gespürt. Er hatte die Gabe, Leute anzupusten und den Heiligen Geist zu übertragen, hat die Leute aufgefordert, sie sollen aufstehen, sich an den Händen fassen. Dann wiederum sein Mitarbeiter, Mikrofon Maximum gestellt und dann hat er wie so einen Schuss in das Mikrofon hinein. Und da brauche ich jetzt gar nicht Geister strapazieren, da rein physiologisch, ja, schreckt man da zurück und jetzt hat man sich so an den Händen und da fiel die natürlich um. Einige sind derartig umgefallen, dass sie ins Krankenhaus, nein, Spital, sagen die Österreicher, die deutschen Krankenhaus, geliefert werden mussten, wegen Knochenbrüche. Und da fragte dann einen einen Leserbrief, was ist das jetzt mit dem Heiligen Geist, der immer gesund macht? Legt uns erst so aufs Kreuz, dass wir ins Krankenhaus müssen und dann flickt uns wieder zusammen. Entschuldigung, ich bin jetzt sarkastisch, aber so haben die Leserbriefe dann geschrieben. Der Heilsame Markus Blum, dieser Mann von der Charismatik, der haben das organisiert, hat sich öffentlich entschuldigt. Die haben das ans Licht gebracht, die Mitarbeiter, der liebe Herr und der Markus Blum. Und das Schlimmste war Folgendes. Kollekte natürlich, vorgedruckte Kuverts, schreibt euer Anliegen, wir beten für euch und gebt natürlich eure Gabe hinein, denn je mehr wir geben, desto mehr segnet uns der Herr. Und dann sahen die, die dann hinter dem Vorhang waren, wie die Kuverts alle aufgerissen waren, Schecks und Geld rausgenommen und die ganzen Kuverts lagen in der Abfalltonne. Und das hat die empört. Und dann haben diese Leute, Hut ab, zutiefst verbittert, enttäuscht, sich öffentlich entschuldigt, wegen des Auftretens von Benny Hinz, des geistlichen Vater gemeinsam mit Rodney Howard Brown, des Toronto-Segens, der uns auf breitester Front überrollt. Und Rodney Howard Brown hat als Schlimmstes die Lehre, dass Jesus hier auf Erden nur Mensch war. Er ließ, he left his divine robes in heaven. Er ließ seine göttlichen Kleider in den Himmel zurück und hier auf Erden war er nur Mensch. Die uralte gnostische Irrlehre. Mit der machen wir Erweckung. Also da läuft was anderes. Jetzt sind soweit mal alle Klarheiten beseitigt zum Thema Toronto-Segen. Und jetzt wollen wir noch abschließend, man könnte da noch manches sagen, sagen zu dieser Aktion von Minus zum Plus. Vielleicht eines noch. Du, Matthias, hast du das da, dieses Büchlein von dem Werner Bartel hinter den Kulissen? Das ist eigentlich derzeit unseres bestes Büchlein in Zusammenhang mit dem Toronto-Segen. Ist ein Österreicher, also bürgt für Qualität. Er war bis vor kurzem Pastor einer charismatischen Gemeinde in Linz. Er schrieb mir in einer Karte, dass er, muss jetzt 14 Tage, 3 Wochen her sein, dass er von den Charismatikern ausgeschlossen wurde. Und schaut auch hier wiederum das, was ich klar betonen möchte. Auch bevor der diese Kehrtwendung vollzog, war er unser Bruder. Und Gott hat ihn an diesem Phänomen des Hinstürzens systematisch die Augen geöffnet. Und es ist interessant, der biblische Befund, dass er aufzeigt, all die Bibelstellen, die die Charismatiker bringen, für dieses Erschlagenwerden im Geist, dass es ein Wirken Gottes sei, sagt, es sind alles Gericht. Kronzeuge Paulus, damals noch Saul vor Damaskus. Saulus fiel zu Boden, als er eine Begegnung mit Jesus hatte, dem auferstandenen Herrn. Dies war klar ein göttliches Gericht. Die Worte zu Jesu zu Saul waren, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er war auf der Suche nach versteckten Jüngern Jesu in Damaskus, um sie zu töten. Zusätzlich zu seinem Niederfallen war er 3 Tage blind. Diese Bibelstelle als Segen und Beweis anzuführen, ist haarsträubend falsch. Man hat Wimber persönlich gefragt, in Zürich, organisiert dieses Gespräch von Heinz Struppler. Wie erklären Sie das, dass die Leute bei Ihnen auf den Rücken fallen? Wir lesen doch nicht, dass wenn der Herr die Leute heilte, er seine Jünger in Rugby-Position unter das Volk mischte, um all die aufzufangen, die da jetzt von seiner Kraft zu Boden stürzen. Das ist ja dem Neuen Testament absolut unbekannt. Wisst ihr, womit er antwortete? Johannes 18,6. Jesus in Gethsemane, und da kommen da die Schergen, und Jesus fragt, wen sucht ihr? Und sie sagen, Jesus von Nazareth. Und er sagt, ego emi. Also auf Aramäisch klang das anders. Ich bin's. Und als er sagt, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Ja, waren das die Leute, die unseren Herrn mehr dienen oder ihn umbringen wollten? Das sind ihre Belegstellen. Er geht dann die ganzen Stellen, also nicht. Allerdings argumentieren Befürworter, es sei ein Beweis, dass es Umfallen gibt. Zum Beispiel eine andere Stelle ist, bei der Auferstehung Jesu, die Männer da am Grab wurden wie tot. Also hier seht ihr die Kraft Gottes, sie wurden wie tot. Später lesen wir, dass sie Geld nahmen, um die Lüge zu verbreiten, dass die Jünger nachts den Leichnam Jesu stahlen. Von einer Bekehrung oder einer Segnung kann hier wohl keine Rede sein. Allerdings argumentieren Befürworter, es sei ein Beweis, dass es das Umfallen gibt. Das bestreite ich nicht. Es existiert nicht nur als dämonisches Wirken, sondern auch als Gottes Wirken, aber
hier nur als Gericht. Und dann listet er die Stellen auf, die 300 Schriftstellen über das Fallen. Es gibt keine einzig positive Stelle. Also das ist eine interessante Quelle und er berichtet Dinge, die man so hinter den Kulissen erfährt, so heißt er das Büchlein auch, die man sonst nicht so gesagt bekommt. Zum Beispiel, dass sich die führenden Leute unterhalten und sagen, das Komische ist, die Ersten, die auf diese neuen Phänomene abfahren, die Ersten, die dahin stürzen, sind eigentlich immer die labilsten und emotionalsten. Zwischenruf bei uns auch. Das sagt er ja nicht nach außen. Also, das ist ein sehr interessantes, aufschlussreiches Büchlein. Er geht dann auch auf diesen Toronto-Sing ein. Aber jetzt Folgendes. Das müssen wir, ich hoffe, bis 9 Uhr fertig zu sein. Ich habe das Charisma der Länge. Eigentlich nach außen hin doch positiv. Es werden allen deutschsprachigen Haushalten, Schweiz, Österreich, Deutschland, von 11. bis 15. September dieses Jahres in jeden Haushalt dieses Büchlein hineingeworfen, von Minus zu Plus. Bonke kam von einer seiner vielen Reisen nach Hause, nach Frankfurt. Er ist müde, er legt sich hin, auf einmal hat er eine Vision. Er sieht wie eine Bildfläche, die erste Welt, und sie wird wie von einem Maler eingemalt, eingestrichen. Und dann hört er eine Stimme, schreibe ein evangelistisches Büchlein, es soll dies jeder Haushalt bekommen. Und dann klagt er, Gott, du weißt doch, ich habe so viel zu tun, warum gerade ich? Und dann sagt ihm Gott, du bist meine dritte Wahl, Wahl Nummer 1 und 2 haben bereits abgesagt. Und das hat ihn so erschüttert, dass die Gott einen Korb gegeben haben, dass er sagt, und Herr, wenn ich an tausendster Stelle stünde, ich will also deinen Ruf gehorsam sein. Das ist natürlich alles positiv. Dann hat er dieses sehr ansprechende Büchlein geschrieben, und da ist im Prinzip nichts Falsches. Sie schreiben hier dann in der Nacharbeit, es gehört zu den zur besten evangelistischen Literatur, von Minus zu Plus, also unter Minderwertigkeitskomplexen leidet er nicht, weil da ist Wilhelm Busch 10-mal besser. Das ist sehr plakativ, oberflächlich. Es ist im Prinzip nichts Falsches. Bei einigen Dingen merkt man natürlich den Halbgebildeten, dabei Minus und Plus. In jedem Atom werden positive und negative Energien im Gleichgewicht gehalten. Dann lass die Uhr liegen, dann bin ich da zeitlos glücklich und habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich weitermache. Wahrscheinlich Führung, dass die viel. Und in jedem Atom werden positive und negative Energien im Gleichgewicht gehalten. Wird das Atom gespalten, scheiden sich Positives und Negatives. Da kriegt natürlich ein Physiker ein Gänsehaut. Energie wird freigesetzt, entweder zur Zerstörung oder zum Nutzen. Etwas Ähnliches geschah am Kreuz. Als Jesus dorthin, spürte er in sich zueinander bekämpfende Kräfte, die negative unserer Sünden und die positive der Liebe Gottes. Das ist New Age. Jesus sagt, es kommt der Fürst der Welt, hat keinen Teil an mir. In ihm war nichts Böses. Es ist das nicht einmal korrekt. Aber gut, das ist mehr am Rande. Er sagt sofort danach, Jesus war der heilige, perfekte Sohn Gottes und wurde nun am Kreuz, wie bereits sahen, zur Sünde für uns gemacht. Und er hat es also doch eher ansprechend zusammengestellt, so nach so Werbetechniken, was besonders anspricht, nicht zu viel. Da könnte man manches lernen. Und ich zweifle nicht daran, dass Gott dieses Büchlein gebrauchen kann. Und es wird jetzt auch in unseren Briefkästen liegen. Von 11. bis 15. September. Und ich würde diese Gelegenheit beim Schopf fassen. Der Otto Normalverbraucher hatte den Namen Bonke nie gehört. Der weiß überhaupt nicht, dass es eine Allianz gibt. Wenn, denkt an die Allianzversicherung. Und was sich da hinter den Kulissen abgespielt hat. Und da würde ich das aufgreifen. Sagen, na, haben Sie da mal reingeschaut? Und was sagen Sie denn dazu? Und Gott ist souverän. Gott, ihr wisst, hat ja mal durch einen Esel auch geredet, 4. Mose 22, die große Trostpassage aller Verkündiger. Und Gott kann alles verwenden. Uns hat Patrick Johnston, dieser Missionswissenschaftler, erzählt von einer Iranerin, die hat sich durch Khomeini bekehrt.
Jetzt hat man doch nicht gehört, dass Comenius Evangelist ist. Und sie erzählte Folgendes. Sie hat das Gesicht dieses Mannes gesehen und sie sagte, es war so voll Hass, sie merkte, sie musste, der Koran oder der Islam hat nicht die Antwort. Versteht ihr, Gott kann alles gebrauchen. Ich habe ja früher, als ich hier noch wohnte, Leute gefragt, wie kamst du zum Glauben? Da haben mir erstaunlich viele gesagt, die ersten, die mir eine Bibel in die Hand gedrückt haben, waren Zeugen Jehovas. Also das ist in dem Sinne positiv, aber es haben sich alle entscheidenden Kreise von Bonkes Aktion distanziert. Er hat sie mehr oder weniger überfallen, dann dieses eben seine besondere Theologie. Und ja, er spricht hier von diesem feinmaschigen Netz. Und in England hat die Allianz mitgemacht, weil der Allianzsekretär Clive Calver ist selber Charismatiker. Und es war die Aktion, ich habe die Auswertung da, die die meisten Erwartungen erweckt hat und das geringste Ergebnis brachte. Ich zitiere jetzt aus dieser Auswertung, die mir in die Hände kam. Gebrauchte sein Netzwerk besonders innerhalb der Pfingstgemeinden. Eine Antwortsrate von 20% war erwartet worden. Und jetzt gingen da, glaube ich, 30 Millionen Büchlein hinaus. Schwächen der Stil, Aussagen und Ergebnis führten zu Enttäuschung, Demotivation, Frustration und Ärger. Seite 6 dieser Auswertung. Gleichbedeutend ist die Diskrepanz zwischen geplanten, Klammer 4 Millionen, und tatsächlichen, Klammer 30.000 Antworten. Diese Faktoren wurden verschlimmert durch nachfolgende Christus für alle Nationen, so heißt sein Missionswerk, Erfolgsbehauptungen, wohingegen solche, die reagierten, auf keinen Fall alle als Bekehrte anzusehen waren. Also das ist bei Bonke zu beobachten, er kümmert sich nicht um Kritik, er hat öffentlich ins Mikrofon gebrüllt, als er in Frankfurt da diese Euro-Konferenz hatte, meine Kritiker, ich zitiere wörtlich, können mir einen Buckel runterrutschen. Und mir sagte der damalige Finanzminister, wie ich scherzhaft sage, der Allianz, der Herbert Müller von Neuen Leben, er hat mit Bonke persönlich gesprochen und Bonke sagte ihm wörtlich, meine Kritiker können mich am Arsch lecken. Habe ich gesagt, Herbert, bitte, hast du richtig gehört? Ja, meine Kritiker, gut. Er lässt sich nicht sagen und dann war das eigentlich ein Reinfall und jetzt noch besondere Erfolgsverkündigungen, das stößt dann umso mehr ab. Zusammenfassung, das Hauptprojekt in hochgespannten Begriffen war von Minus zu Plus. Es gab nämlich mehrere nationwide Aktionen, zum Beispiel Another Look, eine hieß Jim da in England. Und das war die mit den größten Erwartungen. Große Erwartungen wurden hervorgerufen, besondere Gaben gegeben. Und Bonke kann faszinierend predigen. Also wenn man das hört und der hat schon eine Predigtgabe und der zieht einen da schon hinein und man bekommt ein schlechtes Gewissen, wenn man da nicht mitmacht. Denn es geht ja das Evangelium jetzt in dieser gedruckten Form von Tür zu Tür. Na gut, da hat Fritz Meyer gesagt, wir haben schon längst von Evangelium ist jedes Haus das von Tür zu Tür gemacht. Enttäuschend wenig Rückfragen kamen und nur sehr wenige von diesen Personen trafen zum ersten Mal eine Entscheidung. Zitat wörtlich, die Ansprüche stehen in keinem Verhältnis zu den Resultaten. Wisst ihr, was noch gelaufen war? Die Zeugen Jehovas waren die Ersten, die nach dieser Aktion an der Tür waren. Haben Sie das Büchlein gelesen? Interessiert es Sie? Dürfen mit Ihnen über den Glauben sprechen? Und das war so negativ, dass Tom Houston, der eher tolerant ist, ehemaliger Direktor des Lausanner Komitees, ebenfalls sich negativ zu dieser Aktion geäußert hat. Und dann hat die Deutsche Allianz geschrieben, die Theologie und Evangelisationspraxis von Reinhard Bonke können wir nicht bejahen. Das betrifft zwar nicht in erster Linie die Schrift vom Minus zum Plus, es muss aber davon ausgegangen werden, dass die Beteiligung an dieser Aktion auch als eine Bejahung der sonstigen Evangelisationspraxis und Evangelisationstheologie von Reinhard Bonke angesehen und entsprechend vermarktet wird. Hauptkritikpunkt an seiner Theologie und Evangelisationspraxis ist für uns ein nicht biblisch begründeter Umgang mit den Gaben des Heiligen Geistes. Mit der öffentlichen Ankündigung von Heilungswundern, die fehlende seelsorgerliche Begleitung derer, die nicht geheilt werden, Phänomene des Wohlstandsevangeliums und so weiter. Ähnlich in der Schweiz, wer ist es? Irgendwo muss es hier
verborgen liegen. Und da hat Karl Albitz als Krishona-Direktor deutlich gesagt, eine klar ablehnende Haltung vertritt dagegen Karl Albitz, Direktor der Pilgermission St. Krishona. Die Ablehnung des Vorhabens gehe in erster Linie auf die Person Ponkes zurück, so Albitz. Er sei unberechenbar, habe in der Vergangenheit so viel Geschirr zerschlagen. Außerdem können die Krishona-Gemeinden die pfingstkirchlichen Formen und die Theologie Ponkes nicht unterstützen. Auch die evangelisch-methodistische Kirche hat in einem Brief an Christus für alle Nationen, also das Missionswerk von Ponke, klargemacht, dass sie die Großaktion nicht unterstützen wolle, ebenso die Heilsame in der Schweiz eine klare Absage erteilt. Und jetzt bin ich in der Endspur. Ich habe hier, und wiederum, ihr seid kostenlos dabei, ein Exemplar bleibt mindestens zurück, eine Korrespondenz von Pastor Helmut Weidemann. Der ist Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Gießen und hat die größte freievangelische Gemeinde Deutschlands. Ein begnadeter Verkündiger in der Kraft des Wortes Gottes, hat ungefähr 1000 Leute am Sonntag in seiner Gemeinde. Da kann man sich nur freuen. Und er hat mit Bunke korrespondiert. Es hat die Zeitschrift Charisma abgekündigt. Schaut, hier dieses Mädchen Claudia Sinz von Essen, vor Bunke mit Krücken, nach Bunke. Ihr seht das ja alle ganz deutlich. Wunderbar geheilt. Dann hat Weidemann hingeschrieben, kann man die Adresse haben? Er wurde rumgereicht. Er schrieb an Christus für alle Nationen, an Bunkes Missionswerk. Endlich bekam er die Anschrift. Er schrieb hin, keine Antwort. Liebe Frau Sinz. Zweite Mal hin, keine Antwort. Er schrieb dritte Mal hin, keine Antwort. Und dann schrieb er an das Mission und sagt, was ist da eigentlich los? Ihr spricht ständig da von wunderbaren Heilungen. Und will man die Sache nachfassen, greift man immer ins Leere. Und dann schrieb der damalige Chefsekretär von Bonke, Rolf Zilwig, zurück. Ich lese vor. Unverdächtiger Zeuge. Die bezeugten Heilungen sind Spontanzeugnisse, für die Christus für alle Nationen nicht verantwortlich zeichnet, sondern die betreffenden Personen. In Afrika war eine Mitarbeiterin nur zum Zwecke beschäftigt, diesen Zeugnissen nachzugehen, sie zu prüfen und sie aufzulisten. Das war mühsam. Und im Nachhinein müssen wir sagen, die Ergebnisse, Klammer auf, Menschen, die dadurch zum Glauben kommen, durch solche Heilungszeugnisse, stehen in keinem Verhältnis zum Aufwand. Es mag ein Hinweis sein, dass Golgatha wichtiger als die Heilung ist, schreibt der Chefsekretär von Bunke. Und das habe ich jetzt leider verkehrt angeheftet. Und da schrieb damals Pastor Weidemann zurück, an der Feuerkonferenz in Frankfurt war ich selbst. Und es wurde da eingeladen, Überschrift oder Untertitel, Auftakt zur größten Geistesausgießung in Europa. Also Minderwertigkeitskomplexe haben die nicht. Steht, ich lade ein zu einer Konferenz, ja, und es wird jetzt die größte. Ich war in Frankfurt selber dabei und erlebte, wie von Reinhard Bunke nicht wenige deutsche Personen mit großen Halleluja-Rufen als gerade geheilt der Menschenmenge vorgestellt wurden. Aber in ihrer Zeitschrift ist trotz ihres Versprechens nicht einmal ein einziger von Ärzten attestierter Heilungsbericht einer Person aus der BRD erschienen. Wie soll das noch mit dem Wahrheitsgebot vereinbart werden können? In ihrem Brief schreiben sie, dass das wohl ein Hinweis darauf sei, dass Golgatha wichtiger als die Heilung sei. Das glaube ich alle Male auch. Aber warum spricht Bonke mehr von Zeichen und Wundern als von Golgatha? 4 Videokassetten habe ich von ihrem Missionswerk, aber auf allen nimmt die Heilung und der damit verbundene Rummel, Klammer auf, es tut mir wirklich in der Seele weh, dass man das nicht anders bezeichnen kann, mindestens 90% des Inhalts ein. Will man die angeblichen Wunder nachprüfen, dann ist plötzlich ihr Auftrag die Verkündigung, obwohl sie in ihrer Werbung zu den Veranstaltungen ständig von Evangelisation mit Zeichen und Wundern sprechen. Was für eine Verdrehung biblischer Prioritäten verbunden mit Heilungsberichten, die meist keine sind. Ich glaube wirklich an die Macht und Kraft Gottes, auch hinsichtlich körperlicher Heilungen. Aber so geht es nicht. Und Bonke ist ja der Mann, der die Leute reihenweise auf den Rücken legt. Ich habe hier, wenn ich Glück habe, sogar noch ein Bild, wie die Leute bei ihm reihenweise zu Boden stürzen. Und es gibt da diese Videokassette, die Dokumentation eines Wunders. Eine Frau in Schottland springt geheilt aus dem Rollstuhl auf und drüber steht, besonders gut für Skeptiker geeignet. Und schaut, liebe Freunde, das muss man wissen. Wenn man den Videofilm sieht, ich habe es nicht gesehen, und diese Ankündigung hört, ja, also da geschieht doch was. Mir hat kürzlich jemand in Süddeutschland erzählt, der lange Zeit bei der Gemeinde Gottes war. Da gibt es in Deutschland einen Evangelikalen, eine Pfingstliche. Sie kamen aus Norddeutschland in der Brüdergemeinde, gingen dann nach Süddeutschland, Raum Stuttgart, Göppingen, fanden keine richtige Gemeinde, wo sie sich wohlfühlten, schlossen sich der Gemeinde Gottes an. Und er sagte, das war auch wirklich eine schöne Zeit, und die merken recht schnell, diese Pfingstgeschwister der Gemeinde Gottes, die kennen die Bibel gut, haben ihnen eingeräumt, sie dürfen unterrichten, und sie haben lange gewisse Strömungen wie das Wohlstandsevangelium rausgehalten. Aber sie haben dann doch nach Jahren resigniert wegen der Lehre der Geistestaufe. Sie merkten, über diese Lehre kommt immer die potenzielle Öffnung für etwas anderes. Sodass sie sich, das hat mich sehr gefreut, in Frieden getrennt haben, nicht in Streit. Es gab Tränen, sie haben sich als Geschwister stehen lassen. Das ist das eigentlich, was ich wirklich geistliche Reife bezeichnen würde. Geht ihr zu Rechten, gehen wir zu Linken. Und dadurch kannten die natürlich viele von diesen Schlüsselleuten, unter anderem auch den Busenfreund von Bonke, den Präses der freikirchlichen Pfingstgemeinden Deutschlands, Reinhold Ulonska. Und der hat ihnen erzählt, wie er mit Bonke sprach und sagte, du Reinhold, wir kennen diese Frau. Wir kennen die Gemeinde, zu der sie gehört. Sie gehört zu unserem Gemeindeverband. Sie ist nicht geheilt. Du, diese Videokassette weg. Er hat sie weiterverkauft. Aber was heute noch macht, weiß ich nicht. Das muss man natürlich wissen. Und die Bibel spricht von lügenhaften Zeichen, Kräften und Wundern am Ende der Tage. Macht darüber eine Bibelarbeit. Die Worte Zeichen, Wunder in den Parosie-Passagen, also in den Abschnitten über das zweite Kommen unseres Herrn, sind immer in Zusammenhang der Verführung. Sie stehen nie positiv, sie stehen nie neutral, sie stehen in den Abschnitten über das zweite Kommen unseres Herrn immer in Verbindung mit Verführung. Am Ende der Tage kommt nicht nur die Anomie, die Gesetzlosigkeit, es kommen auch Zeichen, Wunder in noch nie dagewesener Form. Und es hat sich auch die österreichische Allianz, und Graham Lange ist kein Anticharismatiker, ganz im Gegenteil, in einem Artikel von Graham Lange, ich könnte ihn auch noch da irgendwo raussuchen, aber will ich euch jetzt nicht mehr zumuten, auch die österreichische Allianz hat sich von dieser Aktion distanziert. Persönlich würde ich euch raten, wenn ihr das Büchlein findet, ergreift die Gelegenheit beim Schopf, bevor die Zeugen Jehovas einfliegen. Das kann Gott verwenden. Aber dass wir offiziell wissen, was unsere Stellung ist.